Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um. Uns, Forschende und Studierende derselben Fakultät, und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Heute ist der systematische Theologe und Religionsphilosoph Matthias Wüthrich hier. Guten Morgen, Matthias.
Hallo, Dorothea.
Bei dir hätte es ja eine ganze Reihe von Themen gegeben. Und ich hatte mir vorher eine Liste gemacht, also von Transhumanismus bis zum Posthumanismus, vom Weltraum bis in den digitalen Raum. Und wir haben uns vorher dann, damit der Podcast nicht völlig aus dem Ruder läuft, auf ein Thema, eine Frage geeinigt. Aber bevor ich dir diese Frage stelle, darf ich dir noch drei andere Fragen stellen?
Ja, sicher.
Du bist, wenn man dich so sieht, und im letzten Semester habe ich dich sehr oft online über Zoom oder Teams gesehen, du bist häufig umgeben oder eigentlich immer umgeben von einer Bibliothek. Würdest du dich selber als Bibliophil bezeichnen?
Ich glaube schon, ja. Also ich habe schon als kleines Kind in Bücher gezeichnet. Das hat nicht immer Spaß gemacht, meinen Eltern. Aber nein, ich habe die dann einfach gesammelt und bin von Brocki zu Brocki gegangen und versucht, die billigsten Bände zu erhalten und so. Ja, ich bin, glaube ich, Bibliophil. Ich bin aber trotzdem ein Befürworter von Open Access, gerade weil ich so gern Bücher habe, dass ich das auch schnell bekomme.
Das ist eine spannende Kombination. Die gibt es nicht so oft, oder?
Ich glaube, immer öfter jetzt in Zukunft, weil wir können gar nicht anders.
Du, und wenn du sagst, du warst als kleines Kind sozusagen schon illegal unterwegs, was Bücher anbelangt, du bist ja dann später Primarlehrer geworden. Würdest du sagen, dass du aus dieser Zeit als Primarlehrer etwas für deine eigenen Kinder oder für den Umgang mit ihnen gelernt hast?
Ja, das war, glaube ich, schon wichtig. Aber ich komme schon aus einer Lehrerfamilie. Das war immer schon, dieses Pädagogische war immer irgendwie schon Thema. Was nicht heißt, dass ich jetzt der Supervater bin, überhaupt nicht, sondern aber so ein Gespür habe ich, glaube ich, mitbekommen, ja.
Dürfen deine Kinder im Bücher malen?
Ich versuche sie dann abzulenken und ihnen zu zeigen, in welche sie am besten malen und vielleicht nicht hinten und mittendrin, sondern vorne und so, dann geht das, ja.
Du, und die dritte Frage, du bist systematischer Theologe und du bist Religionsphilosoph. Was bist du denn mehr?
Das kommt darauf an, was man unter Religionsphilosophie versteht. Aber ich würde sagen, eher Systematiker, der Religionsphilosophie betreibt aus einem Interesse an grenzüberschreitenden Fragen. So. Also für mich ist die Religionsphilosophie ein wichtiges Instrumentarium, um auch intellektuell mich über die Grenzen der Theologie hin bewegen zu können und vermitteln zu können. Und das ist mir wichtig.
Ich glaube, ich verstehe jetzt, warum du auf den Weltraum gekommen bist und auf den Post- bzw. Transhumanismus, wenn es dir um die grenzüberschreitenden Fragen geht. Mhm. Die Frage, auf die wir uns gestern geeinigt haben, ist ja eigentlich eine ganz, ganz einfache. Und vielleicht kommst du über die Frage dann auch an diese anderen Themen. Die Frage lautet, Matthias, was ist der Mensch?
Ja, also ich habe mir überlegt, ob ich dir da vielleicht nicht die zu große Frage gestellt habe.
Du hast sie mir ja nicht gestellt, zum Glück.
Nein, stellen lassen habe. Aber ich finde das einfach die Frage, die mich im Moment am meisten umtreibt. Und bevor ich jetzt einfach so eine schnelle Antwort gebe, die ich eigentlich gar nie verantworten könnte, sage ich dir vielleicht mal, was mich daran umtreibt. Mhm. Mhm. Wir haben von mir aus gesehen im Moment in der Diskussion so etwas wie eine Grenzverschmierung, wenn wir bestimmen, wer der Mensch ist. Eine Grenzverschmierung im Blick auf die Außenverhältnisse des Menschen, im Blick auf die Frage, wie unterscheiden sich denn Mensch und seine ihn umgebende Natur überhaupt noch voneinander? Wie unterscheidet sich der Mensch vom Tier überhaupt noch? Wir haben zum Beispiel bei den Neurowissenschaftlern die Be Feststellung, dass wir einem neuronalen Determinismus, folgen, dass wir also eigentlich gar nicht frei sind in unserem Denken. Ja, wir haben keinen freien Willen, sondern wir sind durch unsere Neuronen bestimmt. Wir haben keine Willensfreiheit.
Würdest du das auch sagen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich denke, das ist ein Denkfehler. Und genau deswegen interessiert es mich auch, mich da mit denen auseinanderzusetzen, mit diesen neurowissenschaftlichen Konzepten. Weil ich meine, sie machen uns eigentlich zu einer, wie soll ich sagen, degradieren unsere Freiheit. Ja.
Aber wo ist der Denkfehler?
Man kann ihn an verschiedenen Orten, es gibt verschiedene Denkfehler, aber der vielleicht schwierigste Fehler ist, dass man aus einem Kleinexperimenten versucht, generalisierte Schlussfolgerungen über den Menschen schlechthin zu ziehen. Es gab in der 70er, 80er Jahren ein Experiment, das sogenannte Libet-Experiment. Und das stellte darauf ab, dass Menschen den Finger bewegen und sich merken, zu welcher Zeit das geschieht. Und die Pointe dieses Experiments war, dass beim Messen des Gehirns, der Gehirnaktivität, die Gehirnaktivität früher losging, das Bereitschaftspotenzial früher gemessen wurde, als die Entscheidung, den Finger zu heben. Und daraus folgte dann die Neurowissenschaft oder gewisse Neurowissenschaftler und lustigerweise nur beschränkt auch Libet, dass unsere Willensfreiheit determiniert ist. Das heißt, sie ist bestimmt durch neuronale Aktivitäten, bevor wir frei entscheiden.
Libet war der Forscher, der das Ganze geleitet hat.
Ja.
Wo liegt denn da jetzt genau der Denkfehler? Würdest du sagen, der Mensch entscheidet eben, bevor er überhaupt merkt, dass er entscheiden will, und deshalb geht das Gehirn schon vorher los?
Also es gibt verschiedene Denkfehler meines Erachtens in diesem Experiment. Der eine ist, sehr wahrscheinlich haben Probanden, die dort mitmachen, schon viel vorher entschieden, mitzumachen und gemäß diesen Prozedere dann sich zu verhalten. Das heißt, eigentlich ist der Willensentscheid schon vorher getroffen.
Bevor sie es überhaupt merken.
Genau. Und dann kann man auch fragen, ja, ist dieses Fingerheben eigentlich angemessen dem, was wir als Willensfreiheit im vollen Sinne verstehen? Also man muss sich mal überlegen, wenn ich zum Beispiel eine ethische Entscheidung treffe, dann ist das ein so komplexer Prozess und unter Abwägen vieler Argumente. Und das ist dann tatsächlich meines Erachtens ein freier Entscheid. Aber hat das etwas zu tun mit dem Fingerheben? Ist das nicht eine furchtbare Reduktion?
Das heißt, es war dein freier Entscheid als kleiner Junge, die Bücher deiner Eltern vollzumalen.
Ja, ich würde schon sagen, das war dann mein freier Entscheid. Und ich sag dir, ich habe schön gemalt.
Ich würde sehr, sehr gerne mal so eine Zeichnung sehen. Ich hoffe, die gibt's noch.
Ja, da müsste ich mal nachgucken.
Gut, also wenn ich mir jemals was von dir wünschen darf, ich wünsche mir eine Zeichnung.
Okay, nein, jetzt kann ich nicht mehr schön zeichnen. Damals konnte ich es.
Nein, nein, ich wünsche mir natürlich ein Faksimile.
Ah, okay, gut.
Und was wäre noch ein zweiter Denkfehler?
Ein grundsätzlicher Denkfehler, finde ich, ist, dass man immer versucht, Analogien zu machen zwischen dem Gehirn, unserem Gehirn und dem Computer. Also, dass man ganz viele Denkprozesse analogisiert zwischen Gehirn und Computer. Aber unser Gehirn ist plastisch, das heißt, es baut sich ständig um. Und diese Umbauten ermöglichen nicht eine so schnelle Analogisierung mit dem Computer. Auf gewissen Ebenen mag diese Analogie hilfreich sein, aber ich denke, generell darf man das nicht machen. Und insofern würde ich eben sagen, wird man auch unsere Gehirnfunktionen bis ins Letzte nie ganz verstehen und eben auch nicht verstehen, inwiefern wir frei sind.
Und warum findest du die Frage überhaupt wichtig?
Weil es mir wichtig ist, an der Freiheit des Menschen festzuhalten. Also das ist eben die eine Grenzverschiebung, die zwischen Natur und Mensch. Und wenn wir dort die Freiheit verlieren des Menschen, dann verlieren wir eigentlich auch die Verantwortung, dann verlieren wir von mir aus gesehen auch die Würde des Menschen.
Aber das hieße, Tiere hätten deiner Meinung nach diese Freiheit nicht und dann auch keine Würde.
Sie haben, ja, das ist das Problem. Wir haben, das gehört zu diesen Grenzverschiebungen, dass eigentlich sowohl humanoide Roboter in gewisser Weise schon Würde zugeschrieben wird in gewissen Diskursen, ja, und dem Menschen natürlich und auch den Tieren. Bei den Tieren ist das ja sogar in der Schweiz gesetzlich verankert. Und natürlich würde ich Tieren eine gewisse Würde zuschreiben und vielleicht der Mücke nicht ganz gleich wie der Kuh oder und so weiter, klar. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass man trotzdem versucht, so etwas wie eine gewisse Grenze des Menschen nochmal festzuhalten. Und die zeigt sich tatsächlich von mir aus gesehen in gewissen Freiheitsgraden. Die sind höher bei Menschen als bei Tieren. Aber Tiere haben auch Freiheitsgrade. Sie können zum Beispiel spielen, ja, gewisse. Und sie können in gewissem Maße Entscheidungen treffen. Sie können vielleicht nicht ihr eigenes Erleben. Ihr eigenes Leben erleben, bewusst erleben. Sie haben vielleicht nicht die Fähigkeit, sich zu sich selbst nochmal bewusst zu verhalten. Aber es gibt natürlich unglaubliche Nähen und diese Nähen entdecken wir immer mehr auf.
Und wo wäre dann die Grenze zum humanoiden Roboter?
Da würde ich eben jetzt sagen, ist die Grenze entscheidend. Oder ist der Fehler, dass wir in vielen Diskursen sehen, dass das Gehirn ganz stark mit dem Computer analogisiert wird? Und von mir aus gesehen gibt es gewisse, klar, Ähnlichkeiten, aber es ist nicht dasselbe. Das Gehirn ist feucht, es ist sozusagen, es baut sich ständig um, es ist eingebettet in einen Körper, in einen leibseelischen Organismus, der als Ganzes entscheidet. Also wir sind nicht Gehirn. Ja? Das ist sozusagen eine Art Weiterführung des Descartes'schen Dualismus, sondern wir sind als Personen, als Ganze diejenigen, die entscheiden. Und in den Diskursen mit dem Post- und Transhumanismus sieht man häufig, dass es so etwas wie eine Kurzschließung gibt zwischen unserem Gehirn und diesen Fähigkeiten von Computern, so dass man dann denkt, ja, okay, wir könnten eigentlich unser Gehirn irgendwann scannen und uploaden auf Computer und hätten dann sozusagen ein Double von uns oder eine Festplatte und irgendwann hätten wir ewiges Leben.
Vielleicht
Also
kannst
ich
du,
karikiere jetzt natürlich.
ja, aber vielleicht kannst du kurz erklären, was mit diesen Begriffen Transhumanismus und Posthumanismus gemeint ist.
Also das sind so wie Visionen, würde ich sagen, die in den Bereich Science Fiction gehen, einerseits so vom Status her und andererseits aber doch auch so rückgebunden sind an neue Entdeckungen in der Informatik und in den Naturwissenschaften. Der Transhumanismus ist eigentlich der Versuch, mit technischen Mitteln den Menschen zu perfektionieren. Also eine Vision darüber. Und der Posthumanismus ist dann der Versuch, den Menschen zu überwinden.
Das heißt, Transhumanismus ist dann vorhanden, wenn ich eine künstliche Herzklappe habe.
Ja, das
Geht es da
ist.
schon los? Oder ist es eher der amputierte Arm, der ersetzt wird durch einen Roboterarm?
Da finde ich, sind die Grenzen fließend. Also die Frage ist, ob zum Beispiel irgendwelche Designerdrogen, Psychopharmaka, sind ja eigentlich auch schon Enhancement, ja, menschlicher Fähigkeiten. Und alle, die ganze Cyborgisierung des Menschen ist ja eigentlich auch Teil dieses Enhancements. Also es geht natürlich dann in der Diskussion schon um radikalere Formen der Verbesserung des Menschen, aber dort beginnt es. Also die Grenze zwischen Technologie und Mensch, die ist eben auch verschmiert. Ich sagte vorhin die Grenze zwischen Natur und Mensch, aber es ist eben auch die Grenze zwischen Mensch und Technik. Und genau deswegen finde ich die Frage, die du eben gestellt hast, was ist der Mensch heute so virulent, weil wir diese in den Bestimmungen des Menschen diese Verschmierungen haben.
Also Transhumanismus ist, wenn der Mensch durch technische Innovation sich selber perfektionieren oder verbessern kann.
Genau.
Posthumanismus ist ja noch ein Stück weit mehr.
Genau, das wäre dann sozusagen schon eine Art Erlösungsvorstellung, die den Menschen und das sein biologisches Wesen letztlich hinter sich lassen möchte. Und ein wichtiges Element dabei wäre eben dieses Mind-Uploading, wo man sagt, man kann das Gehirn scannen und in gewisser Weise auch dann computertechnisch irgendwie speichern.
Das heißt, ein Überleben meines Gehirns ohne das Überleben meines somatischen Körpers.
Ja, genau. Es gibt verschiedene Vorstellungen nachher, also dass dann all diese Intelligenzen auch nochmal zu einer artifiziellen Superintelligenz verbunden werden könnten, zum Beispiel, die dann eigentlich auch den Menschen in irgendeiner Weise übersteigt. Ja, also da gibt es ganz verschiedene, ich sage dem jetzt mal eschatologische, also die Zukunft betreffende Visionen.
Was hat das jetzt alles mit Theologie zu tun?
Ja, ich finde, die Aufgabe der Theologie in dieser Gemengelage zwischen Technik und Natur, also diesen Grenzverschmierungen, ist eben herauszufinden, was ist es denn eigentlich, was den Menschen zum Menschen macht. Und vielleicht auch, und das finde ich immer mehr, wir sind ja eigentlich auch in einer Art Krise. Also mit diesen Grenzverschmierungen verlieren wir ja eigentlich auch ein Stück weit unser Selbstvertrauen, Mensch sein zu dürfen und auch hier unsere Existenzberechtigung zu haben. Gerade nach Corona habe ich das stark gemerkt. Also in den Zeitungen hieß es manchmal Omnizid. Also der Mensch muss ausgerottet werden oder wird faktisch ausgerottet, weil er sich selbst einfach überlebt hat. Oder es gibt diese Rede von den Kränkungen des Menschen. Der Mensch wurde dezentriert durch Kopernikus. Er ist nicht mehr Mittelpunkt des Kosmos. Er wurde in Frage gestellt, weil er jetzt sozusagen vom Affen abstammt. Das war die zweite Kränkung durch Darwin. Dann kam die dritte Kränkung durch Freud. Er ist nicht mehr Herr im eigenen Haus, das Unbewusste bestimmt ihn. Und jetzt reden wir oft über vierte Kränkungen. Manchmal sind das die Technik und manchmal ist das eben zum Beispiel Corona, habe ich auch gelesen. Und man merkt eigentlich, Menschsein ist irgendwie unter Druck. Ja, und ich denke, die Theologie hätte die Aufgabe, hier vielleicht den Menschen auch wieder etwas zu helfen, aufrecht zu gehen, Selbstvertrauen zu haben, und ihn auch zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen für seine Umwelt.
Also verstehe ich dich richtig, dass du sagst, der Mensch gerät unter Druck in dieser vierten Kränkung, weil es offensichtlich immer mehr möglich ist in vielen Bereichen, dass er überholt wird von der Technik. Also angefangen vom Schachcomputer, der den Schachspieler besiegt. Oder der Riesenhype um die Frage, wann kann der erste Computer besser Go spielen als die beiden weltbesten Go-Spieler.
Genau.
Und diese Kränkung führt zu einer Krise des Menschseins in seinem eigenen Selbstbewusstsein. Was bleibt übrig von uns, wenn es nicht unser perfektioniertes Gehirn ist?
Also früher war ja der Mensch animal rationale, das war die alte Definition. Der Mensch ist sozusagen ein Vernunftwesen, ein freies Vernunftwesen. Und jetzt ist genau diese Eigenschaft eigentlich unter Beschuss geraten. Wenn der Computer gescheiter ist als er, dann kann er sich darauf schlecht mehr berufen. Und wenn wir merken, dass eigentlich auch Affen gewisse Freiheitsgrade haben, dann ist er auch von dieser Seite her irgendwie unter Beschuss. Und schließlich eben diese Corona-Krise, die ja irgendwie auch zusammenhängt mit einer Umweltkrise, die letztlich fragen lässt, ja, was ist es denn eigentlich mit dem Menschen? Was soll er hier eigentlich, wenn dieses kleine Virus ihn derart, wie soll ich sagen, in Frage stellen kann, die Wirtschaft lahmlegen kann, dann ist ja eigentlich doch auch die Frage, unser altes Selbstbewusstsein, das wir darauf basiert haben, hier eigentlich herrschen zu können, irgendwie in Frage gestellt und eigentlich auch heilsam an gewissen Punkten in Frage gestellt, ja.
Ja, und wenn ich dich so höre, habe ich den Eindruck, dir geht es eigentlich nicht primär darum, jetzt eine schnelle Antwort auf diese Fragen zu finden, sondern die Frage offen zu halten und zu sensibilisieren dafür, dass mit der Beobachtung oder den Beobachtungen, die du geschildert hast, sich der Mensch aber nicht erledigt hat.
Genau. Eigentlich will ich, die Theologie hat eigentlich die Aufgabe, das Geheimnis des Menschen zu wahren. Zu wahren, dass der Mensch ein Geheimnis bleibt, dass er sozusagen unergründlich ist und dass man ihn nicht einfach analogisieren kann mit einem Computer, dass man ihn nicht einfrieren und wieder auferwecken kann am Schluss, wie die Kryoniker meinen, der Transhumanisten, dass man ihn aber auch nicht einfach mit irgendeinem neuronalen Determinismus die Freiheit schon einziehen kann. Also es ist schon, wie soll ich sagen, es geht darum, das Geheimnis des Menschen und deswegen und von daher auch die Würde des Menschen letztlich zu wahren. Und zwar nicht eine Würde, die darauf abzielt, dass der Mensch der Bessere ist als die Umwelt darum herum, sondern dass er etwas Spezielles, Eigenes ist und diese Eigenheit gerade darin besteht, dass er Sorge trägt zu seiner Umwelt.
Mhm. Und das kann dann auch heißen, eben seiner Umwelt oder Teilen dieser Umwelt ebenfalls Würde zuzugestehen.
Unbedingt, genau. Also, aber das kann er eben nur, wenn er sie selber hat. Und deswegen braucht es eine meines Erachtens theologische Begründung. Es gibt auch philosophische, die braucht es auch. Mhm. Aber die Theologie muss eine theologische Begründung der Würde geben, um das zu ermöglichen.
Wir brauchen dich. Ganz offensichtlich.
Schön, ja.
Menschen, die diese Frage offen halten und weiter über mögliche Antworten nachdenken.
Schön.
Danke, Matthias.
Sehr gerne.
Thank you.